Anfang April, da bin ich am Samstagmorgen, früh am Morgenessen gsi. Ich höre Radio Musikwelle. Plötzlich ist das Programm unterbrochen worden und ein Bibeltext ist gelesen worden. Es hat mich außerordentlich gefreut und erstaunt, dass auf einem öffentlichen Sender jeden Samstagmorgen ein Bibelwort gelesen wird. Es ist der Psalm 95. Entschuldigung, natürlich nicht, 25. Der Psalm ist einfach gelesen worden, ohne Unterbrechung, ohne Erklärung, ohne Kommentar. Und ich habe gestaunet, wenn das Wort Gottes einfach so gelesen wird, was das für eine Wirkung hat. Meinen Wanderkollegen im Osten, in Gossau, habe ich ein WhatsApp geschrieben. Und ich habe ihnen geschrieben, am Sonntagmorgen wurde auf Musikwelle Psalm 25 gelesen, der mich sehr angesprochen hat. Ich habe ihn dann gestern Sonntag etwas eingehender gelesen. Ich habe gar nicht gewusst, dass so nah neben dem bekannten Psalm 23 so ein wunderbarer Psalm steht, den ich von ganzem Herzen lesen und mitbeten kann. Von David. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott. Auf dich vertraue ich. Ich will nicht zu Schanden werden. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Denn die auf dich hoffen, werden nicht zu Schanden. Zu Schanden werden, die ohne Treue sind. Zeige mir, Herr, deine Wege. Lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott meiner Hilfe. Und auf dich hoffe ich den ganzen Tag. Denke, Herr, an deine Barmherzigkeit und deine Gnaden, die seit Ewigkeit sind. Denke nicht an die Sünden meiner Jugend, noch an meine Verfehlungen. Nach deiner Gnade denke an mich um deiner Güte willen, Herr. Gut und gerecht ist der Herr. Darum weist er den Sündern den Weg. Er lässt die Demütigen gehen im Recht. Er lehrt die Demütigen seinen Weg. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Treue, denen, die seinen Bund und seine Gesetze halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Wer ist es, der den Herrn fürchtet? Ihn weist er den Weg, den er wählen soll. Der wird im Glück wohnen und seine Nachkommen werden das Land besitzen. Am Rat des Herrn haben teil, die ihn fürchten, und er offenbart ihnen seinen Bund. Stets blicken meine Augen auf den Herrn, denn er allein kann meine Füße aus dem Netz befreien. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Ängste bestürmen mein Herz, führe mich heraus aus meiner Bedrängnis. Sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib mir alle meine Sünden. Sieh, wie zahlreich meine Feinde sind, wie sie mich hassen mit tödlichem Hass. Bewahre mein Leben und rette mich. Ich will nicht zu Schanden werden, denn bei dir suche ich Zuflucht. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich hoffe auf dich. Gott erlöse Israel aus allen seinen Nöten. Vertrauensvoll und mit großer Zuversicht wendet sich der David an Gott. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott. In der Bibel wird nicht über Gott geredet. Da wird nicht über Gott philosophiert, wie vielleicht an einem Stammtisch das Leute machen. Nein, man könnte sich schnell über Gott erheben, wenn man über Gott redet. In der Bibel wird zu Gott geredet, wie da in den Psalmen. Oder es wird von Gott geredet, wie er einem dort führen und leiten. Gott steht nie allein für sich da in der Bibel. Gott steht immer in einer Beziehung. In der Beziehung zu uns Menschen oder in der Beziehung zu seiner Schöpfung. Gedenke an den Schöpfer in deiner Jugend. Nein, so steht das nicht im Prediger. Gedenke an den Schöpfer. Es steht, gedenke an deinen Schöpfer. Oder es steht im Psalm 23, der Herr ist ein Hirte. Steht nicht. Da wird nicht über einen Hirte nachgedacht im Psalm 23, sondern dort steht, der Herr ist mein Hirte. Und er ist wie ein Vater. Nein, er ist unser Vater. Das gefällt mir in der Bibel. Das macht jetzt auch der David. Zu dir erhebe ich meine Seele, mein Gott. So einer persönlichen Beziehung dürfen wir zu Gott stehen, zu dem allmächtigen Gott. Aber bevor wir können sagen, mein Gott, hat er doch zu seinem Volk gesagt und zu uns, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist unserem, mein Gott, vorausgegangen. Zu dem Gott, zu meinem Gott, darf ich vertrauensvoll mich wenden. Mit meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Ich. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Die Seele im Alten Testament ist nicht ein Teil vom Mensch, wie später eigentlich im Griechentum der Mensch aufgeteilt worden ist in Leib, Seele und Geist. Im Alten Testament bedeutet Seele immer der ganze Mensch. Also ich selber, mein Innerste selber. Und so darf ich zu Gott kommen. Ich komme ganz offen, muss nichts vor Gott verstecken und ich muss ihm nichts verbergen. Das ist wunderbar, wenn wir so können, zu Gott kommen. Ihm können wir alle Dinge anvertrauen und mitteilen, die uns im tiefsten Inneren bewegen. Wo wir nicht einmal anderen Menschen würden mitteilen würden. Aus Angst, die könnten uns nicht verstehen, die könnten uns belächeln oder zurückweisen. Oder wenn wir ihnen das würden sagen, was da im Innersten in uns ist, dann könnten wir Vorwürfe erwarten. Ihm dürfen wir gegenüber ganz offen sein. Mit der ganzen Seele dürfen wir zu ihm kommen. Und ich finde das ein unerhörtes Vorrecht, wo wir haben, dass wir so dürfen zu Gott kommen. Wenn wir uns nicht mitteilen können, also mit jemandem anderen teilen, unsere Not, wenn wir die niemandem sagen können, wenn die niemand versteht eigentlich, wenn wir schon Angst haben, wir können es niemandem sagen und wir können es niemandem erklären, dann bleiben wir mit unserer Not allein. Und dann bleiben wir auch in unserer Angst gefangen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Ängste bestürmen mein Herz, führe mich hinaus aus meiner Bedrängnis. Worin bestünden die Nöte und die Angst vom David? Als erstes nennt er seine Feinde, die im Herz zusitzen. Lass meine Feinde nicht über mich frohlocken. Sieh, wie zahlreich meine Feinde sind, wie sie mich hassen mit tödlichem Hass. Das erleben wir manchmal auch ähnlich. Denken, Menschen können einem schon recht schwer zusetzen. Die sind so anders. Und ich denke, wir sind von Jugend her so, dass wir gern wird angenommen werden, von ganz klein. Man wird akzeptiert werden. Man will, dass wir uns zulassen. Das erleben wir manchmal bei den Enkeln. Wenn eins reden, jetzt will ich mal reden und jetzt hören wir mal zu und mich akzeptieren. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir nicht akzeptiert werden, wenn wir zurückgewiesen werden, wenn wir ausgrenzt werden oder sogar wenn Mobbing gegen uns betrieben wird, dann wissen wir, ist der Gang zur Arbeit ganz ein harter Weg und der Gang zur Schule. Wahrscheinlich können wir nicht alle Menschen, die uns findlich gesinnt sind, ändern oder zu einem besseren Verhalten bewegen. So viel an euch liegt, sagt der Paulus im Römerbrief, haltet mit allen Menschen Frieden. Aber das andere können wir nicht machen, dass alle zu uns Frieden halten. Wenn wir uns aber an Gott wenden, wie jetzt das der David tut, dann erleben wir, dass einer zu uns steht, dass einer uns kennt, dass einer uns liebt und annimmt. Das erleben wir, wenn wir zu Gott kommen. Und ich denke, wenn wir das erleben und uns an Gott wenden in so einer Situation, dann gibt die Liebe Gottes uns Kraft, dass wir auch im Leben, wenn auch der raue Gegenwind gegen uns kommt, bestehen und dass wir dann am nächsten Tag wieder zur Arbeit und zur Schule können, weil wir wissen, es ist einer da, der uns liebt und der uns versteht. Denken immer wieder an das, was der Paulus im Römerbrief gesagt hat. Er hat gesagt, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Also auf uns achten wir nicht, geht nicht auf uns ein, man gibt uns kein Essen, ist ja heute noch so mit den Schlachttieren. Und er sagt, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Was sind noch mehr zu schaffen macht? Das sind seine Sünden. Dreimal bittet er um Vergebung. Sieh an mein Elend und meine Mühsal und vergib mir alle meine Sünden. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, denn sie ist groß. Denke nicht an die Sünde meiner Jugend, noch an meine Verfehlungen. Allen drüne voran steht die Sünde meiner Jugend. Sind wir in der Jugend besonders gefährdet? Durch unsere Ungeduld, durch unser Schwarz-Weiß-Denken, das wir haben, durch die Versuchungen, die an die heranwachsenden Menschen herkommen. Die Sünde meiner Jugend. Was habt ihr da für Erinnerungen an euch? Jugendsünde. Ich habe schon mal erzählt, da Jugendtreffen in der Rämismühle, in dem grossen runden Zelt, wo etwa 1000 Personen Platz haben. Wir sitzen alle dort. Fritz Aschli mal damals, ich glaube, Inspektor von der Chrischone, kommt das Rednerpult. Das erste Mal, er sagt, wo viele junge Menschen sind, da ist viel Sünd. Das geht rein, oder? Wer weiß, vielleicht hat er ja recht. Aber könnte das nicht den Eindruck erwecken, dass dann die Alten, dass die über das erhaben sind? Die sind ruhig, die Alten. Die sind weise, haben manchmal schon ein bisschen weise Haare, oder? Ja, die sind demütig. Die sind grosszügig, die Alten. Ja, wie steht es mit ihnen? Mitte April bin ich auf dem Thurgauer Rundwanderweg unterwegs gewesen. Es hat ja damals geheißen, bleib in Bewegung, oder? Nein, bleib zu Hause. Aber für mich hat es geheißen, bleib in Bewegung. Also habe ich mich aufgemacht an den Thurgauer Rundwanderweg. Und am zweiten Tag bin ich unterwegs von Steckborn nach Kreuzlingen. Steckborn geht den Weg durch den Rebberg und da kommt man zum Weissen Felsen. Ein riesiger Fels Vorne hat es zwei Bänke, wunderbarer Ausblick über den Rundensee bis auf Horn durch. Sitze dort, es ist so schön Wetter, und auf meinem Handy reserviere ich 3 Tageskarten für die nächsten Tage. Dann kommt ein Mann und der setzt sich, er muss Abstand halten zu mir, auf die andere Bank. Der war auch unterwegs mit seinen Stücken und wir kommen in ein Gespräch über alles zusammen, über das Laufen, woher das wir kommen. Und er hat noch über das Gewicht, das er abnimmt im Laufen. Und so sind wir in einem offenen Gespräch miteinander dort. Und dann erwähne ich den weißen Fels. Dann sagt er, ja, wir sehen hier einen Hase. Dann sind wir weg, aufgestanden und haben geschaut. Dann hat man gesagt, dort ist der Hase, aber es hat Gestrüpp davor gehabt. Dann hat er ein paar Meter weggenommen und hat gesagt, von da sieht man ihn gut. Aber ich habe immer noch nichts gesehen. Dann habe ich quasi so durch mein Nicken und ja, bekannt gegeben, ist gut. Dann haben wir uns verabschiedet. Dann bin ich gewandert und ich konnte meine Wanderung nicht mehr geniessen. Plötzlich hat es mich eingeholt, hey, du hast dem zu verstehen gegeben, dass du den Hase gesehen hast, aber du hast ihn nicht gesehen. Dann habe ich versucht, das zu vergessen, wieder zu wandern. Ist nicht gegangen. Versucht zu bagatellisieren. Der kennt mich ja nicht, dem begegne ich nie mehr. Es ist nicht gegangen. Ich konnte es nicht mehr können. Ich hätte mich fast können ohrfeigen und sagen, jetzt hat der Tag so gut angefangen und jetzt mache ich so eine Dummheit, dass ich etwas Unwahres sage. Und es hat lang gedauert, bis ich den Weg gewählt habe zu Jesus. Bis ich ihm gesagt habe, Herr, ich habe nicht wahr gesagt. Ich habe etwas Dummes gemacht, vergib mir. Und dann hat er mir vergeben. Aber ich habe mich gefragt, warum ist mir das so schwer gefallen, um Vergebung zu bitten. In unser Vater geht doch das so leicht von den Lippen und vergib uns unsere Schuld. Aber jetzt, wo ich mich selber quasi beschuldigen musste und zu meiner Schuld stehe und sage, Herr, ich habe das gemacht, ich vergib mir, ist mir es ungeheuer schwer gefallen, obwohl ich ja gewusst habe, dass er vergibt, ohne Vorwurf und ohne Verachtung. Er hat mir vergeben. Und dann konnte ich langsam wieder mit Freude meinen Weg weitersetzen. Wenn wir vielleicht Fenster zutun, dass wir können. Freude über die Vergebung und die Freude an der Wanderung ist wieder zurückgekehrt. Aber noch etwas anderes ist mir dann wichtig geworden. Ich habe überlegt, was ist eigentlich Sünde? Für uns oft ein moralisches Vergehen, aber es ist ein personelles Vergehen. Also ein Vergehen zwischen Personen. Ich habe nämlich die Beziehung zu dem Mann verletzt. Ich habe ihm gegenüber, in dieser Beziehung, in dieser offenen Beziehung, wo wir waren, habe ich ihm etwas Falsches gesagt. Das ist Sünde, wenn die Beziehung verletzt wird. Im Garten Eden ist es doch nicht um den Äpfel gegangen, also in Anführungszeichen, wo dort gefehlt hat, sondern es ist darum gegangen, dass Eva eigentlich Gott nicht vertraut hat. Gott hat ihnen gesagt, von dem Baum in der Mitte dürft ihr nicht essen. Von allen Bäumen könnt ihr essen, aber von dem nicht. Da passiert dann etwas. Aber sie hat eigentlich der Schlange mehr vertraut wie der Gott. Und damit hat sie Beziehung zu Gott verletzt. Sie hat ihm, seinem Wort und seinem Gebot, hat sie nicht vertraut. Das ist eigentlich Sünde, wenn wir das nicht machen. Mit Gott nicht vertrauen, seinem Gebot und seinem Wort und wir es machen, wie wir es recht befinden und ihm nicht dir geben, das ist Sünde. In meinem WhatsApp die Wanderkollegen habe ich noch mehr geschrieben, wieder, dass ich den Psalm von ganzem Herzen mitbeten kann. Es ist doch so gut, dass uns der Herr Wege und Pfade weist, die wir gehen können, die uns aus dem alten, sündigen Leben herausführen und unser Leben auf eine neue Grundlage stellen. Und das will jetzt der David. Er will raus aus dem Netz der Sünde und er will sich neu orientieren. Zeige mir, Herr, deine Wege, lehre mich deine Pfade. Das Wort Weg kommt ja in der Bibel viel vor. Und es zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel. Schon in der Wüste, da hat Gott seinem Volk den rechten Weg gezeigt. Am Tag durch die Wolkensäule und Nacht durch eine Feuersäule. Und dann denken wir an die babylonische Gefangenschaft, wo das Volk dort war. Und Gott hat seinem Volk wieder einen Weg geöffnet, dass es zurück in die Heimat konnte. Bahnt einen Weg unserem Gott. Die Berge sollen sich senken, die Täler sollen sich erheben, damit Gott einziehen kann, bereitet dem Volk den Weg. Und das Neue Testament, wo Gott uns in Jesus den Weg gezeigt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Da können wir nur sagen, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Den Bibelvers habe ich über unsere goldige Hochzeit gestellt. Am 11. April, das war gerade vor der Ostern, hätten wir ja wollen feiern mit unseren Kindern und mit der Familie, aber wir haben ganz allein die Heide feiern. Und dann habe ich unseren Kind und den Geschwistern ein paar Bilder geschickt, die Schnitzelbank noch von unserer Hochzeit und ein paar Worte, wo ich eben den Vers zuerst darüber geschrieben habe. Ich habe nachher unter dem Bibelvers geschrieben, dankbar blicken wir zurück auf die vergangenen 50 Jahre. Ja, der Herr hat's wohl gemacht. Wir danken ihm für die gute Zeit, für seine wunderbaren Führungen, für die Gesundheit, für unsere Familie und unsere Enkelschar und für sein Wort, das bis heute lebendig und kraftvoll ist. Gott hat uns gute Wege geführt. Wir haben uns kennenlernen in der Stadtmission Genf. Wir haben festgestellt, dass beide vorher schon eigentlich Gott gebeten haben, dass sie einen gläubigen Ehepartner finden. Gott hat uns einen Weg geführt, wo ich mit 27 schon geheiratet und eine Tochter habe an einem Seminar und niemand hat gewusst, wie das geht. Hat uns den Weg nach Eversbach gegeben. Und dann denke ich, in der Pensionierung haben wir gewusst, von Gossau, da müssen wir 40 Wagen westwärts, wie eine DVD heisst, wir müssen ein bisschen investen, dass wir zwischen unseren Kindern sind, dass die nicht zu weit haben zu uns. Und auf wunderbare Art haben wir dann dürfen unsere Wohnung finden. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Immer noch dürfen wir das tun wie der David. Zeig mir den Weg jetzt. Schon in Kleinigkeiten. Ich mache das manchmal, wenn ich einkaufen oder so. Herr, hilf mir jetzt. Entscheiden, das ist das Richtige machen. Wir dürfen ihn bitten. Aber das Bitte von David, die geht jetzt nicht um meinen Weg, befiehl dem Herrn deine Wege, sondern zeige mir, Herr, deinen Weg, am Herr sein Weg. Und der Weg, der geht über unsere individuelle Führung raus, ist mehr grundsätzlicher Art. Zeig uns den Weg, den wir in dieser Welt, in dieser Gesellschaft gehen können. Wie können wir bei diesen vielfältigen Möglichkeiten, wo ja heute fast alles erlaubt und toleriert ist, wie können wir den richtigen Weg finden? Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? ist die Frage im Psalm 119. Und die Antwort kommt dann schon. Wenn er sich hält an deine Worte. Gott zeigt uns den Weg in seinem Wort. Bei meinen Wanderungen oder wenn ihr auf Wanderschaft geht, dann gibt es die grossen Wegweiser. Oder dort steht eine Ortschaft drauf, 6 Stunden. Also die grossen Wegweiser, die das Ziel anzeigen. Und wenn wir dann auf dem Weg sind, dann gibt es viele kleine Wegweiser. Die sind nur so gross. Die kleinen Wegweiser wollen uns auf dem richtigen Weg halten. Und so ist es auch im Wort Gottes. Es gibt die grossen Wegweiser, die uns die Richtung zeigen. Und es gibt die kleineren Wegweiser, die uns immer wieder auf dem Weg halten. Suche mich, so werdet ihr leben. Das ist der grosse Wegweiser für uns. Such mich, so werdet ihr leben. Gib dem Horoskop und den Geschichten von diesen wunderbaren Kraftorten, die erzählt werden, gib diesen Sachen den Laufpass. Tu dich nicht blenden lassen von dem. Ich bin der Herr, vertraue mir. Ich führe dich auf der rechten Straße. Und um meines Namens willen bringe ich dich ans Ziel. Hör doch auf, dich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Immer so wollen sie, wie die sind. Immer das zu haben, was die haben. Gott hat dich doch geschaffen. Nimm dich an, so wie er dich geschaffen hat. Bist dich ganz selber. Sag zu dir, ich bin ich. Und geh mit einem guten Selbstbewusstsein durchs Leben, weil dich Gott so geschaffen hat. Bleib deiner Frau, bleib deinem Mann treu. Lass dich nicht von diesen schönen vielen Bildern blenden und vor all diesen Meinungen. Im Wort steht, genieße das Leben mit deinem Weibe. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte gewinnt. Fahr nicht immer gerade rein mit deiner Kritik, sondern heb ein bisschen Geduld mit den Menschen, die Fehler machen. Letztens ist mir gerade so einer in den Kreisel hineingefahren, vom Bötzberg oben runter. Richtig, einfach vor mich. Dabei hatte ich den Vortritt gehabt. Dann habe ich gedacht, ja, ey, komm, bist geduldig, kann dir auch mal passieren. Geduldige ist besser als ein Starker, der immer gerade reingeht mit Gewalt. Räche dich nicht selbst, sondern antworte mit guten und mit freundlichen Worten. Gott weist uns seinen Weg. Manchmal ist der Weg für uns nicht immer so übersichtlich. Vor 2 Wochen sind Anna-Marie und ich unterwegs gewesen, 3 Tage von Solothurn nach Aarberg, zu Fuss. Letzten Tag sind wir von Büren an der Aare, an der alten Aare, am alten Aarelauf nach, auf Aarberg. Wir haben beide auf unserem Handy auf der Wander-App den Weg eingezeichnet gehabt, sind dem nachgelaufen und plötzlich hat es einen kleinen Wegweiser gehabt. Der hat auf die andere Seite gezeigt, so rechts durch. Das war nicht unser Wanderweg, der eingezeichnet war, aber das geile Tafel hat dort durchgezeigt. Wir sind durchgegangen, fast durch das Flussbett durch, auf die andere Seite gekommen. Dann habe ich echte Orientierungsprobleme bekommen. In meinem Kopf hat es gedreht und ich habe immer gesagt, hey, wir laufen wieder zurück auf Büren an der Aare, wir laufen in der falschen Richtung. Und die schöne Strecke, die den alten Auen vorbeigeführt ist, habe ich gar nicht geniessen, weil ich immer den Eindruck hatte, ich bin auf dem falschen Weg. Dann hat sie sich an der Sonne orientiert. Sie hat recht gehabt. Aber ich habe gelernt, ich muss mehr vertrauen. wenn jemand so ein Wegzeichen macht, wo dort weiss, wo durch den Weg geht, dann muss ich dem einfach mehr vertrauen, auch wenn ich den Weg nicht überblicken kann. Und das will ich auch bei den Wegen, wo Gott uns führt, im Vertrauen. Es ist der richtige, es ist der gute Weg, wenn es viele andere gibt und viele andere Meinungen, aber er führt uns den Weg, den wir gehen können. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott. Auf dich vertraue ich, denn die auf dich hoffen, werden nicht zu Schanden. Amen.